Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Freitag, dem 6. Oktober 2023, gleich dem 14. Mehr 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit der Sendereihe Mit uns durch den Iran. Anschließend folgt ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und Saudi-Arabien betonen Notwendigkeit, gegenseitige Zusammenarbeit in mehreren Bereichen zu stärken. Iran: Nichts könnte Tod eines Kindes aufgrund von US-Sanktionen rechtfertigen. Und israelische Truppen und Siedler töten 4 Palästinenser im besetzten Westjordanland. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und Saudi-Arabien betonen Notwendigkeit, gegenseitige Zusammenarbeit in mehreren Bereichen zu stärken. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian und sein saudischer Amtskollege haben die Notwendigkeit betont, die Entwicklungen der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft und Tourismus, zu beschleunigen. Während eines Telefongesprächs am Donnerstagabend tauschten Amir Abdollahian und Prinz Faisal bin Farhan al-Saud Standpunkte zu mehreren Bereichen von gemeinsamem Interesse aus und betonten, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen verbessern. Sie betonten die Notwendigkeit, die gemeinsame Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Handel, Investitionen und Tourismus, zu beschleunigen. Die beiden Spitzendiplomaten verwiesen weiterhin auf das Treffen zwischen dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und dem iranischen Außenminister am 18. August in der Hafenstadt Jeddah am Roten Meer und betonten, dass notwendige Schritte auf dem Weg zur Vertiefung der politischen Beziehungen zwischen Teheran und Riad unternommen werden müssten. Amir Abdollahian und sein saudischer Amtskollege betonten außerdem die Bedeutung der bilateralen, kulturellen und sportlichen Zusammenarbeit, um die Atmosphäre der Freundschaft zwischen den beiden Nationen zu verbessern. Iran: Nichts könne Tod eines Kindes aufgrund von US-Sanktionen rechtfertigen. Irans stellvertretende UN-Gesandte hat die einseitigen Sanktionen der USA gegen die Islamische Republik und ihre Rolle bei der Verhinderung des Zugangs zu Medikamenten für iranische Patienten, darunter auch Kinder, die an lebensbedrohlichen Krankheiten leiden, vehement verurteilt. Nichts könnte jemals solch schreckliche Maßnahmen gegen Menschen rechtfertigen, sagte Zahra Ershadi am Donnerstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Nichts könnte den Tod eines Kindes rechtfertigen, das aufgrund von Sanktionen einfach kein medizinisches Produkt erhalten konnte, fügte sie hinzu. Die Vereinigten Staaten nahmen die Sanktionen wieder auf, nachdem sie das Atomabkommen zwischen Iran und anderen Ländern aus dem Jahr 2015 gekündigt hatten. Am 3. Oktober 2018 erließ der Internationale Gerichtshof einen Beschluss, der die USA vorübergehend, aber einstimmig dazu aufforderte, alle Hindernisse für die Einfuhr von Lebensmitteln sowie Medikamenten und medizinischen Geräten in den Iran aufzuheben. Die Vereinigten Staaten weigerten sich, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs umzusetzen. Die schädlichen und schwerwiegenden negativen Auswirkungen der Sanktionen auf die Gesundheit der Menschen werden täglich direkt von unschuldigen Menschen gespürt, die aufgrund solcher rechtswidriger Maßnahmen keinen Zugang zu Medikamenten, medizinischen Produkten und Impfstoffen haben, betonte Irschadi erneut. Um nur ein Beispiel für solche Auswirkungen zu nennen, verwies die Gesandte auf die Situation, die durch die Wirtschaftsverbote für Patienten mit Epidermolysis bullosa verursacht wurde, die chronische und möglicherweise tödliche Hauterkrankung, auch bekannt als Schmetterlingskrankheit, die auch Kinder betrifft, führt dazu, dass die Haut brüchig wird und sehr leicht Blasen bildet. Israelische Truppen und Siedler töten 4 Palästinenser im besetzten Westjordanland. Israelische Siedler haben mit Unterstützung der Streitkräfte des Regimes einen weiteren Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet und damit die Zahl der Palästinenser, die innerhalb von nur 24 Stunden durch Israelis getötet wurden, auf 4 erhöht. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums erlag der 19-jährige Labib Dumaidi in den frühen Morgenstunden des Freitags seinen Verletzungen, als ihm von einem israelischen Siedler in der Stadt Huwara südlich von Nablus ins Herz gestochen wurde. Dies geschah, als Siedler, unterstützt von israelischen Streitkräften, am Donnerstagabend einen provokativen Überfall auf Huwara starteten und in der Nähe des Schauplatzes eines mutmaßlichen Schießangriffs auf ein Siedlerfahrzeug in der Gegend talmudische Rituale durchführten. Der Überfall löste Zusammenstöße mit Palästinensern aus, bei denen die israelischen Truppen scharfe Munition, Tränengas und Schallbomben gegen die Demonstranten einsetzten. Dumaidi kam nur wenige Stunden, nachdem das israelische Militär mitgeteilt hatte, dass seine Streitkräfte bei Zusammenstößen nach einem mutmaßlichen Schussangriff, bei dem angeblich ein Siedler verletzt worden sei, einen weiteren Palästinenser erschossen hätten ums Leben. Am Donnerstag zuvor wurden auch Hudaifa Fares und Abd al-Rahman Atta bei Zusammenstößen mit israelischen Truppen getötet, nachdem mehrere Siedlerfahrzeuge in Tulkaram angegriffen worden waren. Der bewaffnete Flügel der palästinensischen Hamas-Widerstandsbewegung, die Izzeddin al-Qassam-Brigaden, identifizierten die beiden als seine Mitglieder. Die Gruppe stellte fest, dass die Operation Teil von Angriffen als Vergeltung für israelische Verbrechen gegen Palästinenser und ihre Heiligtümer war. In den letzten Monaten hat Israel die Angriffe auf palästinensische Städte in den besetzten Gebieten verstärkt, wobei Dutzende Palästinenser getötet und viele andere verhaftet wurden. Die Vereinten Nationen sagten, 2023 sei das tödlichste Jahr für Palästinenser im Westjordanland, seit sie vor fast 2 Jahrzehnten mit der Aufzeichnung der Todesfälle begannen. Abfackeln eines Kulturzentrums in London erschüttert die muslimische Gemeinschaft. Die muslimische Gemeinschaft in London ist in einem Zustand des Schocks und Unglaubens, nachdem ein islamisches Kulturzentrum, das hauptsächlich von Frauen besucht wird, bei einem offensichtlich islamfeindlichen Angriff in Brand gesteckt wurde. Das Zentrum namens Al-Falah-Institut in Hayes im Westen Londons wurde in Brand gesteckt, nachdem Täter in den frühen Morgenstunden des 26. September zunächst in das Institut eingebrochen und das Zentrum durchsucht hatten. Bei der Inspektion stellte sich heraus, dass Spendenboxen gewaltsam geöffnet worden waren und das Zentrum auch einige Schäden erlitten hatte. Das Institut sagte, die Polizei sei wegen des Einbruchs kontaktiert worden, man habe ihr jedoch mitgeteilt, dass die Beamten zu beschäftigt seien, um zu reagieren. Später in der Nacht benachrichtigte die Sicherheitsfirma des Zentrums die örtliche Feuerwehr, dass ein Feuer gelegt worden sei, nachdem die Überwachungskameras nicht mehr funktionierten. Mitarbeiter und Gemeindemitglieder berichteten, dass das Feuer ausgebrochen sei, als Kopien des Korans in einem Raum zusammengetragen und angezündet worden waren. Ein Sprecher des Metropolitan Police sagte, das Feuer werde als Brandstiftung behandelt. Die GoFundMe-Seite wurde eingerichtet, um beim Wiederaufbau des Zentrums zu helfen, dessen Kosten auf mindestens 60.000 US-Dollar geschätzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht ausschließen, dass es sich hierbei nicht um ein islamfeindliches Verbrechen oder ein Hassverbrechen handelte. Schlimmer noch, in den lokalen oder nationalen Nachrichten oder in der Presse wurde nicht erwähnt, was passiert ist. Deshalb wenden wir uns direkt an unsere Gemeinschaft und wollen, dass diese Kampagne viral geht, schrieb ein Sprecher des Instituts auf der Seite. Nach Angaben des britischen Innenministeriums machten antimuslimische Angriffe zwischen 2022 und 2023 mehr als ein Drittel aller religiös motivierten Hassverbrechen aus. Frankreich will noch in dieser Woche mit Truppenabzug aus Niger beginnen. Die französische Armee gab bekannt, dass sie diese Woche mit dem Abzug ihrer Truppen aus Niger beginnen wird, während die antifranzösische Stimmung in der Sahelzone zunimmt und die Truppen des Landes kürzlich auch Mali und Burkina Faso verlassen haben. Das französische Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstag, dass die Truppen nach Frankreich zurückkehren würden und der militärische Abzug bis Ende des Jahres abgeschlossen sein solle. Wir werden unsere Abzugsoperation diese Woche in gutem Zustand, sicher und in Abstimmung mit den Nigerianern beginnen, hieß es. Präsident Emmanuel Macron hatte letzten Monat angekündigt, dass Frankreich bis Ende des Jahres seine Truppen aus Niger abziehen werde. Frankreich, die Kolonialmacht in Niger, unterstützt weiterhin den prowestlichen ehemaligen Präsidenten Mohamed Bazoum, der am 26. Juli durch einen Staatsstreich gestürzt wurde. Macrons Regierung weigert sich, die Militärmachthaber Nigers anzuerkennen und fordert immer noch die Wiedereinsetzung der Regierung von Bazoum, der bei den Nigerianern äußerst unbeliebt ist. Seit dem Putsch gehen Demonstranten auf die Straße und fordern Frankreich zum Abzug seiner Truppen auf. Die antifranzösische Stimmung steigerte sich sogar noch, als Frankreich an den militärischen Befehl zur Abreise seines Botschafters Sylvain Ether ignorierte. Die Führung Nigers ordnete schließlich die Ausweisung des Botschafters an und Frankreich zog letzte Woche schließlich sein diplomatisches Personal aus Niger ab. Französische Streitkräfte wurden kürzlich ebenfalls aus den Nachbarländern Mali und Burkina Faso vertrieben. Beide Länder werden von Militärregierungen mit starker Unterstützung der Bevölkerung regiert. Indigene australische Senatorin beschuldigt Regierung wegen Neonazi-Drohung. 9 Tage vor einem bahnbrechenden Referendum über die Rechte der Ureinwohner ist online ein Video aufgetaucht, in dem ein Neonazi eine australische indigene Senatorin bedroht. Doch die Senatorin, die unabhängige Abgeordnete Lydia Thorpe, versprach am Donnerstag, sich nicht einschüchtern zu lassen und warf dem australischen Premierminister Anthony Albanese und der Polizei vor, sie nicht beschützt zu haben. Das Video zeigte einen Mann, der eine Sturmhaube trug und behauptete, Mitglied der Gruppe Warriors for Convict Resistance zu sein, während er eine Aborigin-Flagge verbrannte. Berichten zufolge gab der Mann einen Nazi-Gruß, machte rassistische Bemerkungen und bedrohte Thorpe. »Ich werde mich die nächsten 9 Tage nicht verstecken«, sagte Thorpe auf einer Pressekonferenz. »Du wirst von mir hören und du wirst mich sehen und ich habe keine Angst.« Sie warf der australischen Polizei außerdem Rassismus vor und sagte, sie sei Teil des Problems in diesem Land. »Ich kann mich nicht auf die Polizei von Victoria verlassen, nachdem sie meine Leute getötet hat«, fügte sie hinzu. Thorpe sagte, trotz mehrerer Drohungen gegen sie in den letzten 2 Jahren seien nur 2 Personen festgenommen worden. Indigene Australier, die seit Tausenden von Jahren im Land leben, kämpfen seit Generationen um Anerkennung. Die Bevölkerung hat seit der europäischen Kolonisierung gelitten. Die verheerende Auswirkungen auf die Gemeinschaften und Kulturen der Aborigines hatte. Nach offiziellen Angaben sind in den letzten 3 Jahrzehnten mehr als 400 indigene Völker, die nur 4% der Gesamtbevölkerung ausmachen, im Polizeigewahrsam gestorben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13, Mashhad 14, Isfahan 18, Shiraz 24 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Kermane Abru, was so viel bedeutet wie der Bogen der Augenbrauen, vorgetragen von Alireza Eftekhari.
Come on.
Es geht weiter mit der Sendereihe Mit uns durch den Iran.
Mit uns durch den Iran.
Paläste, Brücken und Moscheen. Vieles haben wir in der schönen Stadt Isfahan in der gleichnamigen zentraliranischen Provinz gesehen. Unter den weiteren Sehenswürdigkeiten in Isfahan ist, was Sie sicher nicht vermuten, auch eine Kirche. Das heißt, es gibt mehrere Kirchen, aber eine ist besonders kunstvoll und bekannt, deshalb wollen wir uns heute einmal mit Ihnen in das armenische Viertel Isfahans, nämlich nach Julfa oder Julfa bzw. Neu-Julfa begeben, um Ihnen im Rahmen dieser Sendereihe auch einmal eine Kirche im islamischen Iran vorzustellen. Es ist die Vank-Kirche. Bleiben Sie dabei! Der Stadtteil Julfa in Isfahan ist ein ehemals für die Ansiedlung der Armenier geschaffenes Stadtgebiet. Es wurde zur Zeit der Safawiden-Herrschaft gegründet. Die Armenier kamen seinerzeit infolge der Umsiedlung aus dem Gebiet der kriegerischen Auseinandersetzungen der Safawiden mit den Osmanen aus der Stadt Julfa am Grenzfluss Aras in Aserbaidschan, das heißt genauer gesagt in der heutigen autonomen Republik Nachdschivan. Das war 1605 nach Christus. Die Ansiedlung der Armenier erfolgte seinerzeit außerhalb der damaligen Stadtmauern Isfahans am Südufer des Sayandeh-Flusses. Mit den Armeniern, es sollen um die 50.000 gewesen sein, kam auch das Christentum nach Isfahan und sie bauten viele Kirchen in ihrem Stadtgebiet. Einige dieser Kirchen haben eine größere Bedeutung, wie zum Beispiel die Jakobskirche, die Georgskirche, die Marienkirche, die Bethlehemkirche und die Vankkirche oder Vankkathedrale, die auch als Saint Sauveur Isfahan bekannt ist. Die Existenz dieser Kirchen hat ihre Wurzeln in der Lehre des Islam, die andere göttliche Religionen zu respektieren.
Thank you.
Die Vank-Kathedrale ist die schönste unter den armenischen Kirchen in diesem Stadtteil von Isfahan. Sie wurde zur Zeit von Schah Abbas I. gebaut. Auf Armenisch heißt diese Kirche Amen Perkitsch, was so viel bedeutet wie die Rettende. Der Bau der Wandkirche wurde ziemlich bald nach der Ankunft der Armenier, das heißt im Jahre 1606 in Isfahan, begonnen. Der Baustil ist eine Mischung aus armenisch-christlichen und iranisch-islamischen Bauelementen. Sie hat eine große Kuppel und hohe Wände und Torbogen. Teile der Wände des Hofes sind mit farbigen Kacheln verkleidet. Die wunderschönen Ikonen und Wandmalereien im Inneren der Kirche sind Darstellungen von Geschichten des Alten und Neuen Testamentes. Zum Beispiel ist die große Kuppel im Inneren der Kirche mit Bildern der Schöpfungsgeschichte verziert. In der Gebetsnische finden wir eine Jesusdarstellung. Die Wank-Kathedrale hat zwei Eingänge. Der Haupteingang ist eine große Holztür, durch die die Besucher kommen und gehen. Der Glockenturm steht separat im Kirchenhof und wird von 4 starken Säulen getragen. Auf der Kuppel des Kirchengebäudes, einem islamischen Element, befindet sich ein Kreuz. Im Kirchenhof sind Gräber von bekannten Armeniern zu sehen, darunter auch von Erzbischöfen. Außerdem sehen wir Gräber von politischen Gesandten aus europäischen Ländern, die in Isfahan verstorben sind und hier begraben wurden. Auf dem Kirchengelände finden wir außerdem eigentlichen Kirchengebäude auch ein Museum, eine Druckerei und eine Bibliothek sowie das Gebäude des Verwalters. Das Museum hat zahlreiche Säle, in denen wertvolle Kunstwerke und Gegenstände aufbewahrt werden. Unter anderem sind dies wertvolle Gemälde und Bibelexemplare. Eine der interessantesten dort aufbewahrten Bibeln ist eine Bibelübersetzung in 7 Sprachen, die nur 7 Gramm wiegt und zu den kleinsten Bibeln der Welt gehört. Insgesamt zeigt die Wandkathedrale die geniale Schaffenskraft armenischer Künstler und Kunsthandwerker in Isfahan und sie ist heute die am meisten besuchte Kirche in dieser Stadt. Wenn heute auch nicht nur Armenier in diesem Viertel leben, so ist seine Andersartigkeit durch die Kirchen und die anderen noch verbliebenen Gebäude der Armenier und die armenischen Denkmäler aus der Safaviden- und Kadjarenzeit erhalten geblieben.
In unseren bisherigen Beiträgen haben wir ja schon mehrfach den amerikanischen Archäologen und Kunsthistoriker für iranische Kunst Professor Arthur Offenpop erwähnt, der seinen Lebensabend in Iran verbrachte und hier auch seine letzte Ruhestätte fand. In der Nähe der Wankkirche in einem Parkgelände am Ufer des Soyande-Flusses ist er zusammen mit seiner Ehefrau Phyllis Ackermann, die ebenfalls Kunsthistorikerin für iranische Kunst war, beigesetzt. Dieses Mausoleum soll, so war es auch der Wunsch der dort Beigesetzten, an den tiefen Einfluss der iranischen Kultur auf Menschen an vielen Orten in der Welt erinnern. Denn die Geschichte, Kultur, Literatur und Kunst sowie die einzigartige Natur Irans sind von einer Faszination, die viele bezaubert und begeistert hat. Und das so weitgehend, dass einige von ihnen mehrere Jahre ihres Lebens und ihrer Zeit für die Aneignung von Wissen und Nachforschung über Iran verbracht haben. Professor Arthur Offenpop ist einer von denen, die Iran und die Kunst der Iraner geliebt haben. Er hat viele Jahre seines fruchtbaren Lebens dem Kennenlernen und Bekanntmachen von Iran gewidmet und er hat sich darum bemüht, den Boden für Nähe und Freundschaft zwischen Iran und anderen Ländern in der Welt auf der Grundlage des gegenseitigen Kennenlernens auf die beste Weise zu bereiten. Thank you. Professor Popp hat über Iran und seine Kunst sehr viele Abhandlungen geschrieben. Als Beispiel sei ein Buch »Ein Überblick über die iranische Kunst von prähistorischen Zeiten bis in die Gegenwart«, ein sehr gut illustriertes Werk in 6 Bänden genannt. Einige Teile dieses Werkes wurden in die Farsi-Sprache übersetzt. Das genannte Werk enthält 5000 farbige und Schwarz-Weiß-Aufnahmen und mehr als 3000-seitige Forschungsarbeiten, die von mehr als 70 bekannten internationalen Iran-Kennern und Forschern aufgezeichnet wurde. Dieses Buch beinhaltet die Beschreibung der alten iranischen Künste und Kunsthandwerke wie zum Beispiel Architektur, Töpferei, Metallbearbeitung, Holzschnitzerei, Bildhauerei, Stuckarbeit, Malerei, Vergoldung, Kalligraphie, Buchbinderei, Miniaturmalerei und Teppichknüpfkunst. Dieses Werk von Professor Arthur Offenpop ist eines der umfassendsten Nachschlagewerke und eine der größten Quellen für iranische Künste und Kunsthandwerke. Professor Popp hat noch weitere Werke über die iranischen Künste verfasst, wie das Buch »Meisterwerke iranischer Kunst« oder »Einführung in die persische Architektur«. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Shiraz, wurde aber auf seinen eigenen, in seinem Testament verankerten Wunsch hin nach seinem Tode in Isfahan beigesetzt. Diesbezüglich hatte er geschrieben: »Isfahan ist mein Lieblingsort. Dort habe ich meine wichtigsten Arbeiten durchgeführt. Das Hauptanliegen bei meiner Wahl für mein letztes Haus in Isfahan ist, dass ich den Menschen in Iran zeigen will, dass ihre großen Denker, Künstler und Wissenschaftler die Aufmerksamkeit und Bewunderung von anderen Denkern und Wissenschaftlern in der Welt auf sich gezogen haben. Und denjenigen, die zu meiner Grabstätte kommen, möchte ich verständlich machen, dass wenn ein Ausländer sich in Iran beerdigen lässt, ist es nicht aus Zufall geschehen, sondern aus dem unerschütterlichen Glauben an die Heiligkeit dieses Landes. Und für diejenigen, die die Spiritualität Irans begriffen haben, ist es ein Privileg und eine Ehre, dass sie Iran als ihre letzte Stätte gewählt haben, um dadurch ihren Glauben an dieses große Land und Volk und die ehrenhafte Zukunft, die ihnen vorhergesagt wird, bezeugen.«
Wir laden Sie nun ein zu unserem zweiten Musikstück mit dem Titel Khushbachti, Glück, gesungen von Ehsan Khaja Amiri.
من از این که تو خوشبختی نه آرومم نه دلگیرم، یه جوری زخم خوردم که نمیمونم نمیمیرم. تمام آرزوم این بود یه رویایی که شب دردم، یه بارم نوبت ما شد ببین چی آرزو کردم. یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی، چقدر این گفتنش سخته. یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی، چقدر این گفتنش سخته. Thank you. چیزایی تو دنیا فقط یک مرد میفهمه. تمام روز میخندم، تمام شب یکی دیگه. من از حالم به این مردم دروغای بدی میگم، یه عمره با خودم میگم. خدا رو شکر خوشبخته، خدا رو شکر خوشبختی، چقدر این گفتنش سخته.
Es folgt nun die Sendereihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamischer Lebensstil. Auch in diesem Teil geht es, liebe Hörerfreunde, um die Gepflegtheit und den Schmuck eines Muslims. Der Schmuck eines Menschen reicht von den äußeren Dingen wie seine Bekleidung und gepflegte Erscheinung bis zu den innersten Größen wie edles Denken und Glauben. Der Mensch hegt von Natur aus den Wunsch, ästhetisch zu wirken und zu sein. Niemand braucht ihm diesen Hang anzuerziehen. Schon bei Kindern ist er zu verspüren, wenn sie gerne schöne Sachen anziehen wollen und schöne Farben und Formen mögen. Gepflegtheit und eine gute äußere Erscheinung gilt als wichtige Regel für den Einzelnen und als allgemeine Sitte. Angesichts der Koranverse und Überlieferungen lässt sich der Schmuck des Menschen nach äußerem und inneren Schmuck unterscheiden. Der Islam achtet mit seiner Universalität nicht nur auf innere Schönheit, sondern auch auf ein gutes, gepflegtes Äußeres des Einzelnen und der islamischen Gesellschaft. Ein Muslim ist verpflichtet, auf ein gepflegtes Äußeres und die Pflege seiner Umwelt zu achten. Ein wichtiger Teil, der die Pflege des Äußeren betrifft, ist die Bekleidung. Der Gläubige soll sich auch für das Gebet zurechtmachen. Imam Hassan alaihi salam trug während seines Gebetes seine besten Gewänder. Sie fragten ihn nach dem Grund. Da sagte er: Gott ist schön und er liebt das Schöne. Deshalb schmücke ich mich für meinen Herrn, denn er hat angeordnet: Wenn ihr zur Gebetsstätte geht, dann schmückt euch. Daher möchte ich gerne mein schönstes Gewand tragen. Auch an folgendem bereits erwähnten Wort des Propheten ist die Bedeutung eines gepflegten Äußeren zu entnehmen, nämlich: Gott, der Allmächtige, hat es gerne, dass sich sein gläubiger Diener, wenn er zu seinem Bruder geht, auf das Treffen mit ihm vorbereitet und schmückt. Eine schöne und angemessene Bekleidung führt auch in Gottes Nähe, denn Imam Sadiq sagt: Schmückt euch durch die Bekleidung, denn Gott ist schön und er liebt das Schöne. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man schon durch Tragen einer gepflegten, guten Bekleidung göttliches Wohlgefallen findet. Eine gute Bekleidung und ein gepflegtes Äußeres machen den Menschen froh, denn Sauberkeit und Gepflegtheit bereiten immer Freude. In jeder Gesellschaft werden Wandlungen und Neuerungen begrüßt und auf der anderen Seite Stillstand und Rückentwicklung verworfen. Es ist ein Zeichen für den guten Geschmack und die Lebensfreude eines Menschen, wenn er sein Äußeres pflegt, ordentlich gekleidet ist und eine angemessene Frisur trägt und Wohnung und Arbeitsplatz schön und fantasievoll einrichtet. Auf der anderen Seite gelten Ungepflegtheit und Durcheinander, Unordentlichkeit und fehlender Wandel als Zeichen für absichtliche Absonderung, Stagnation und Stumpfsinn. Jedoch sollte jeder Wandel auch vernünftig und maßvoll sein. Erfolgen Neuerungen und Änderungen nicht aufgrund rationaler Kriterien, führen sie auf Abwege und zum Bruch mit Tabus, sodass jegliche irrationale und blinde Änderung in der Gesellschaft akzeptiert wird. Die Nachahmung der Mode führt zum Beispiel manchmal dazu, dass die üblichen Regeln der Gesellschaft verletzt werden. Modesüchtige, die ständig einem neuen Trend aus dem Ausland folgen, gelten als Befolger fremder Kulturen, die an ihrer eigenen kulturellen Identität zweifeln. Es ist typisch für sie, dass sie blind nachahmen und selber keine eigene feste Meinung besitzen. Die äußere Erscheinung von muslimischen Frauen in der Öffentlichkeit muss natürlich immer mit der Beachtung für eine islamische Bekleidung einhergehen. Bekanntlich darf sie eine muslimische Frau fremden Männern gegenüber nicht herausputzen. Die Frau soll in der Gesellschaft mit einem gepflegten, aber zurückhaltenden Aussehen erscheinen.
Auf der Straße begegnen wir verschiedenen Menschentypen. Wie beurteilen wir sie? Die Bekleidungsart des Menschen gibt in gewissem Umfang Aufschluss über seine Denkweise und Weltanschauung und seine Wertmaßstäbe. In jeder Gesellschaft hängt die Bekleidung nicht nur von dem Klima ab, sondern auch von Regeln und Bräuchen, die in der Kultur dieser Gesellschaft gelten. Zum Beispiel sollten die Muslime in ihrer Gesellschaft mit einer Bekleidung erscheinen, die zu ihren Überzeugungen passt. Die Bekleidung der Menschen symbolisiert deren Liebe zu ihrer Kultur. Die Bekleidung sollte der nationalen und religiösen Kultur eines Volkes angepasst sein. Wenn sie das nicht ist, spricht es dafür, dass die betreffende Person kein Interesse an der einheimischen, nationalen und religiösen Kultur hat, sondern eine fremde Kultur liebt. Gepflegtheit gilt als persönliche Angelegenheit, doch sie beinhaltet auch die Achtung der anderen. Ein Muslim muss auch auf die Gefühle und Erwartungen der anderen achten. Man kann vielleicht sogar davon sprechen, dass es ein soziales Recht der Menschen um uns herum ist, dass wir ihnen mit einem gepflegten Äußeren begegnen. Gerade deswegen hat der Prophet den Muslimen empfohlen, dass sie ihr Äußeres auf Gepflegtheit überprüfen, wenn sie sich mit anderen treffen wollen. Der Prophet selber hielt sich am meisten von allen an diese Regeln und Imam Ali alaihi salam berichtet, dass er sein Haar mehrmals am Tag kämmte und glättete. Den Propheten umgab ein angenehmer Geruch, den er benutzte, Duftstoff und empfahl den anderen, dies auch zu tun. Die Pflege des Äußeren spielt eine wichtige Rolle für die Ausstrahlung des Menschen. Ein gutes, gepflegtes Aussehen ist oft Ausdruck für ein ausgeglichenes Inneres. Bereits die Pflege des Äußeren hat eine beruhigende Wirkung auf den Menschen, während ein ungepflegtes Äußeres umgekehrt innere Instabilität verursacht. Wenn der äußere Schmuck mit innerem Schmuck einhergeht und der Mensch sich nicht nur äußerlich pflegt, sondern sich auch darum bemüht, sein Inneres schön zu machen und mit guten Eigenschaften zu verzieren, wird er ausgeglichen werden. Denn dann harmonieren sein Äußeres und Inneres miteinander. Durch ein harmonisches Wesen gewinnt er auch die Sympathie der anderen. Durch äußere Gepflegtheit und Läuterung der Seele wird der Mensch beliebter. Wir sagten ja, dass der Islam auch darauf Wert legt, dass sich der Mensch innerlich schmückt. Der Islam fasst alle Aspekte des Menschen ins Auge. Das gepflegte Aussehen gehört zu den guten Sitten eines Muslims, aber er hat auch die Pflicht, auf seine innere Schönheit zu achten. Dann kann er erst eine aus islamischer Sicht wünschenswerte Lebensart erreichen. Zum Schmuck von Geist und Seele gehören die Klugheit, die innere Reinheit, Geduld, Zufriedenheit mit Gottes Fügung, Bescheidenheit, Großmut und Freigebigkeit, die Bereitschaft zu verzeihen und Gerechtigkeit. Wenn der Mensch sich mit diesen Eigenschaften ziert, wird Gott ihn loben und belohnen. Es lässt sich sagen, dass der Glaube der schönste Schmuck der Seele ist. Wir schließen mit einem Ausschnitt aus dem Gebet Makarim al-Akhlaq von Imam Sajjad alaihi salam. Dieser gibt im Kern wieder, dass der Schmuck der Seele und des Geistes bedeutet: O Gott, schicke Segensgrüße an Mohammed und sein Haus und ziere uns mit dem Schmuck der Würdigen und mit dem Erfolg der Verbreitung der göttlichen Gerechtigkeit und damit, dass wir mit unserem Zorn zurückhalten und das Feuer des Hasses löschen, Verdorbenheit unter den Menschen aufheben, das Gute offenkundig machen, milde und bescheiden sind, uns richtig und würdig und freundlich zu den Menschen verhalten und hülle uns in den Schmuck der Gottesfürchtigkeit.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.